Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Raun Mörchen. Herzlich willkommen. Das Leben meines Gastes heute dreht sich ganz um Filme. Nicht um eigene, obwohl es die auch gibt, sondern um die Filme anderer. Die großen Kinoklassiker, um Hollywood, um den Film im Fernsehen, um Videos und Serien. Sie hat als Wissenschaftlerin den großen Hans Albers porträtiert und die schöne Greta Garbo eine ganze Filmgeschichte geschrieben anhand von gerade einmal 3 Filmen. Und als letztes ein Buch veröffentlicht über Gammler und Zeitverschwender, wozu man sie selbst ganz sicher nicht zählen kann angesichts des unglaublichen Pensums und Umfangs ihrer Arbeit. Herzlich willkommen in den Zwischentönen, Michaela Krützen.
Einen schönen guten Tag.
Wer sein Leben den Bienen widmet oder den Pythagoreern, der muss sich irgendwann mal die Frage gefallen lassen, warum so speziell, warum dieser Fokus? Bei Ihnen ist es ein bisschen anders. Bei Ihnen geht es um Film und um Fernsehen und irgendwie habe ich den Eindruck, Film interessiert uns alle. Warum eigentlich?
Also, dass Film wirklich alle interessiert, merke ich vom Zahnarzt bis zu sonstigen Besuchen. Also, wenn ich zum Zahnarzt gehe, fragen mich natürlich alle, ja, wofür sind Sie denn Wissenschaftlerin? Und denken immer, ich wäre Medizinerin. Und dann sage ich, nee, ich mache Filmwissenschaft. Und dann hat man so den Bohrer im Mund. Aber der Zahnarzt, mein Zahnarzt fragt dann, ja, und dann war ich da im Kino und will dann irgendwie was wissen, war das ein guter Film, war das ein schlechter Film? Das heißt, man kann mit fast jedem Menschen über Filme und vor allen Dingen eigentlich mittlerweile auch Serien sehr, sehr gut ins Gespräch kommen. Weil wir eine visuelle Kultur sind, weil eigentlich fast alle Menschen irgendeine Lieblingsserie, irgendeinen Lieblingsfilm haben. Und das ist immer ein guter Anknüpfungspunkt. Und daher bin ich sozusagen von der Sonne beschienen, was meinen Beruf angeht. Ich muss nichts Langweiliges erklären, sondern die Leute fangen direkt an, mit mir über meinen Beruf zu reden.
Und man kennt nicht nur und liebt Filme, sondern identifiziert sich auch ganz stark mit den Menschen, die man da sieht. Von Charlie Chaplin bis Nicole Kidman, Filmstars sind wirklich Stars. Es sind vielleicht fast die einzigen Stars, also die, die man vielleicht überall wiedererkennen würde. Liegt das am Medium?
Das Medium Kino hat natürlich den Star nicht hervorgebracht. Den gab es schon vorher. Also wenn man an die Oper denkt beispielsweise oder wenn man, also die großen Kastraten beispielsweise, das waren auch Stars, von denen gibt es Bilder, die Theatervirtuosen. Aber im Kino lässt sich natürlich weitaus mehr an Verbreitung erreichen. Also so ein Theatervirtuose musste halt wie irre mit der Kutsche durch die Gegend fahren, um die Leute zu erreichen. Im Kino gab es plötzlich die Möglichkeit, Millionen von Menschen zu erreichen. Das ist der erste große Vorteil. Und der zweite ist ja dieses Überlebensgroße. Also die sind ja riesig groß auf der Leinwand. Nach einem kurzen Zwischenspiel mit den kleinen Kinos sind sie ja auch heute jetzt wieder richtig groß. Das heißt, Stars gab es schon vorher. Also diese Zeit der Industrialisierung kann man eigentlich sagen, ein Bedarf gewesen. Und dann kommt das Kino und das macht die Stars dann richtig groß. Fernsehen und Games spielen da auch eine Rolle, aber da funktionieren die Stars ein bisschen anders.
Wie schön, dass das im Englischen Stars tatsächlich Sterne meint. Nicht
das
nur,
toll,
dass die
ja?
da oben sind, sondern ja. dass die halt so groß sind und wir uns dagegen eigentlich klein fühlen und das den Stars ja nicht zum Nachteil gereicht ja irgendwie. Man könnte ja gerade dann sagen, also nee, das ist mir, ne, also damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen, weil das ist irgendwie so weit von mir entfernt und wir glauben eigentlich, gerade wenn wir uns ein bisschen in Stars verlieben und die unser Leben begleiten, dass die zu uns gehören. Das ist ein merkwürdiges Phänomen.
Ja, wobei beim Kino, also in der klassischen Episode ist es dann schon so mehr so eine Verehrung. Haltung. Also beispielsweise sagen wir jetzt mal, wenn Sie in den 50er Jahren so einem Heimatfilmstar auf der Straße begegnet wären, Rudolf Brack oder so, dann hätten Sie jetzt nicht gedacht, Rudolf Brack ist mein Nachbar, sondern Sie hätten, oh, Rudolf Brack, ne? Und ein Autogramm, also allein schon das Autogramm ist ja eigentlich eine erstaunliche Sache, ne? Und also schon so eine Verehrungshaltung. Das ist beim Fernsehen beispielsweise anders. Also ich lebe hier in Köln und dann passiert es mir manchmal, dass ich jemanden auf der Straße grüße, so hallo, guten Tag, und dann hinterher mir so vor Peinlichkeit also geschüttelt an den Kopf schlage und sage, mein Gott, ne, das ist ein Seriendarsteller, deren Darstellerin, denen passiert das ständig. Also dieses, den kenne ich doch eigentlich, das ist mein Nachbar, ist eher das Medium Fernsehen. Regelmäßigkeit, Nähe, Gewohnheit. Aber bei einem Filmstar gibt es ja noch den klassischen roten Teppich und das Autogramm und jetzt heute natürlich das Selfie.
Aber immerhin haben Sie gesehen, dass es ein Filmstar ist oder ein Fernsehstar ist und den ich mit der Rolle verwechselt. Denn das, da muss ich mich erinnern an eine Episode, die liegt schon wirklich lange zurück. In meiner Studienzeit hat eine Freundin ein bisschen Geld verdient rund um die damals relativ neue Serie Lindenstraße. Und da gab es natürlich auch so Leute, die also halt Studentinnen oder Studierende, die so Telefonanrufe damals noch entgegengenommen haben von Zuhörern, Zuhörerfragen oder Zuschauerinnenfragen beantwortet haben. Und da gab es mal den Fall, dass da jemand gestorben ist in der Lindenstraße und es gab unglaublich viele Anrufe von Leuten, die gesagt haben, es tut mir total leid, die hat mir so gut gefallen, aber ich suche wirklich dringend eine Wohnung, da ist doch bei Ihnen was frei, bei Ihnen was frei geworden. Ja. Ne? Was passiert da?
Also das Fernsehen hat halt ein anderes Verhältnis zum Zuschauer, zur Zuschauerin als das Kino. Beim Kino wird Ihnen das einigermaßen gelingen, den Star von der Rolle zu trennen. Also zwar spielen die in den klassischen Zeiten immer die gleiche Rolle. Also Marilyn Monroe spielt bis auf den letzten Film eigentlich immer den gleichen Typ von Sexbombe. Das ist heute anders. Also eine Sandra Bullock, da gibt es nicht so eine große Kontinuität. Sie kriegen das irgendwie hin. Sie sagen ja auch den Namen. Und bei der Serie, da ist es ganz oft so, dass wir ja gar nicht wissen, wie die heißen, sondern die Figur ist es, die uns interessiert. Also wenn Sie jetzt die Lindenstraße durchgehen, bei Mutter Beimer werden Sie noch wissen, wer die dargestellt hat. Aber bei den anderen, da vermute ich mal, dass Sie, wenn schon, den Rollennamen wissen und nicht den Darsteller, die Darstellerin. Das ist eben dieser Effekt, dass Medien unterschiedlich mit ihren Stars umgehen. Bei Fernsehen würde ich dann auch nicht unbedingt von Stars vielleicht so im engeren Sinne sprechen. Und wenn wir heute die Influencer haben, dann sehen wir ja auch, das funktioniert ja auch wieder anders. Also dieser gute alte Satz von Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft, der klingt erstmal bescheuert und man denkt, was soll das heißen? Das heißt letztendlich, jedes Medium formuliert eigens aus, wie Darstellung funktioniert und ob Stars überhaupt möglich sind. Und die größten Stars, die verehrungswürdigsten Stars waren bislang immer im Kino möglich.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es mal gelesen, dass es, ich weiß auch nicht, wie man das hat feststellen können, aber im 20. Jahrhundert, es gibt zwei Leute, die fast alle kennen, das ist nämlich Adolf Hitler und Charlie Chaplin.
Also fürs frühe 20. Jahrhundert wird das bestimmt stimmen. Ich glaube, dass von mir aus meine Studierenden zwar wissen, wer das ist, also im Unterschied,
Chaplin.
Sagen wir mal, Chaplin, ja, aber das meine ich jetzt auch gar nicht böse oder herablassend, sondern der ist so weit weg, dass sie das Foto natürlich erkennen oder mal einen Ausschnitt gesehen haben, aber nicht mehr wirklich wissen, für welche Filme er steht. Je jünger die Menschen werden, umso weiter liegt das dann natürlich zurück. Und da muss man dann manchmal schon ganz schön im Gedächtnis eines Anfang 20-Jährigen kramen, bis ihm der Name wieder einfällt oder ihr.
Ich sagte sie eben, also bei heutigen Stars ist es so, die sind zum Teil recht flexibel in dem, was sie spielen. Eine Sandra Bullock oder ein George Clooney, der kann mal der Liebhaber sein, der kann aber auch wirklich sehr, sehr witzig und linkisch rüberkommen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass dieses Image eines Stars und auch diese Person eines Stars davon lebt, dass wir mit ihr bestimmte Eigenschaften, die wir sympathisch finden, verbinden. Also irgendwie denkt man, der George Clooney, der muss doch auch zu Hause irgendwie, also der ist immer adrett angezogen, das ist ein unglaublich zuvorkommender Mann. Und wenn ich als Frau zum Beispiel dem begegne, dann hält er mir doch garantiert die Tür auf.
Das würde man vermuten, zumal man ja auch die Nespresso-Werbung nicht vergessen hat, die vor 100 Jahren da mal gezeigt worden ist, wo er auch immer so nett war. Also da gibt es was ganz Simples und da schlägt jetzt der Beruf in mir durch, dass ich Ihnen das beibringe. On-Screen-Image und Off-Screen-Image, so nennt das der im Fachbereich. Also On-Screen ist alle Rollen, die jemand gespielt hat, die gehen sozusagen in unserem Kopf eine Union ein. Aha, das sind alle Rollen, okay. Und dann gibt es aber, und das ist beim Filmstar das Besondere, was dann kam in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts, ein Off-Screen-Image, also jenseits der Leinwand kriegen die auch ein Image. Und das war eigentlich die ganz große Erfindung, dass man denen ein Image zuwies, und das früher auch kontrollierte, wie die eigentlich jenseits der Leinwand sind. Und aus dem bauen sie sich das zusammen bis heute. Sie backen das in ihrem Kopf zusammen und sagen, ja, ich habe die ganzen Rollen gesehen, ne? Aber dann sehe ich den ja auf dem roten Teppich, dann sehe ich den George Clooney am Arm seiner Frau in Venedig und so weiter. Und dann lächelt der so nett und der würde ganz bestimmt einem Kind helfen, was sich die Knie blutig schlägt. Das ist das Offscreen-Image und das gibt bei Ihnen dann so eine Verbindung. Und wenn dann das Offscreen-Image einen Schlag erhält und wir plötzlich erkennen, dass das ein Image ist, das haut uns dann um. Also wenn der Michael Jackson dann plötzlich dann doch in die Nähe von Missbrauch gerückt wird beispielsweise, ne, Das ist dann der Schlag, der passiert. Ansonsten könnte man ja sagen, was reg ich mich denn darüber auf? Ich kann's ja nicht, ich kenne den noch gar nicht.
Ja, wobei so Stars ja offensichtlich viele Schläge aushalten. Also bei Sean Connery weiß man, es gibt ja auch Dokumentarfilme, also wie der gelebt hat, nämlich in Kitsch und Braus. Also ganz, ganz schlimm. Also wirklich, der kommt, glaube ich, auch aus relativ einfachen Verhältnissen und hat sich ein bisschen, wenn ich das mal arrogant sagen darf, so ein bisschen entsprechend natürlich mit sehr viel Geld eingerichtet. Trotzdem, wenn ich den, ne, wenn ich dann irgendwann wieder einen James-Bond-Streifen sehe, ist das für mich einfach der Typ, der ein Dom Perignon ordern muss.
Das
und der weiß, dass der 52er-Jahrgang besser ist als der 53er.
Wer wollte Ihnen da widersprechen? Ja. Zumal, sag ich mal, die Inneneinrichtung von bestimmten Stars, also als das von den Studios noch kontrolliert wurde bis in die 50er-Jahre hinein, das war ja Setaufbau, was Sie da gesehen haben. Das ändert sich ja dann in den 60er und 70er Jahren und plötzlich werden Sie mit schockierenden Inneneinrichtungen konfrontiert. Mhm. Und da ist es, glaube ich, mein Beispiel wäre dann eher, wenn Sie Rockstars sehen, britische vor allen Dingen, und dann bei denen das Wohnzimmer sehen, wo Sie irgendwie sagen, so ähnlich ungefähr hat meine Großmutter gelebt. Also mit so Plüsch, das, was Sie eben meinten, ne? So plüschig und irgendwie so eine Schrankkombination. Und dann sehen Sie diesen Mann auf der Bühne und dann kriegen Sie das nicht zusammen. Aber trotzdem, wenn Sie die Person nächstes Mal auf der Bühne sehen, ist Ihnen die Schrankkombination auch egal. Das Image hält eine ganze Menge aus.
Nochmal zu dieser Verwechslung von Realität. Sag einfach mal Verwechslung von Realität und Film, als ob das wirklich zwei getrennte Ebenen sind. Vielleicht sind es die es gar nicht. Bei Lindenstraße fällt mir noch ein, dass dieser Arzt, der da wohl auch mal vorgekommen ist, auch davon berichtete, dass er an der Kreuzung hin und wieder angehalten wird und eine Dame fragt ihn, können Sie mir mal kurz den Rachen gucken, da kratzt es. Das ist ja irre, dass das passiert. Wir lachen da heute drüber und trotzdem passiert es so oft, dass da irgendwie Methode drin sein muss. Und ich frage mich, wenn es jetzt zum Beispiel im Army gibt es ja so eine Mode der True Crime-Formate zum Beispiel oder dieser True irgendetwas, also nach einer wahren Begebenheit, wird ja selbst in guten Filmen oft noch dann zumindest mal im Nachspann gezeigt, wo man eigentlich sagen kann, ist mir doch eigentlich egal, ne? Auf dieser Ebene, ich gehe ins Kino, ich mache einen Fernseher an, dann will ich eine Unterhaltung haben, eine Dramaturgie, eine Spannung haben oder so. Warum interessiert uns das oder warum reizt uns das, wenn wir diese Verbindung da sogar nochmal eingeblendet sehen?
Also diese Verbindung mit der Realität, da will ich doch nochmal drauf bestehen, dass das eher auf unserem Tablet oder unserem Fernseher passiert als im Kino. Mhm. Mit den Kinostars, ich glaube nicht, dass George Clooney, weil er auch so eine Bandbreite an Rollen hat, dann gefragt worden wäre, nachdem er einen Arzt gespielt hätte. Ich muss gerade überlegen, ob er den gespielt hat. Natürlich hat er einen gespielt bei Emergency Room. Wie peinlich ist das denn jetzt? Ne? Ja, das ist doch ein gutes Beispiel. Zu Emergency Room-Zeiten hätte es ihm vielleicht passieren können, inzwischen nicht mehr. Mhm. Also gerade das Fernsehen als Medium der Nähe, das ist bei uns im Wohnzimmer. Die Tablets sind jetzt so nah bei uns dran, dass wir sie quasi mit ihnen kuscheln. Das ist so eine Nähe, die da entsteht. Und da passiert diese Verwechslung eher. Und mein Beispiel wäre weniger True Crime, weil da kann ich zum Teil ja noch die Darsteller und Darstellerin identifizieren. Aber das riesige Reality-Fernsehen, was ja vorgibt, unsere Realität zu sein und was ja der totale Boom ist seit den 90er Jahren, das macht das nochmal deutlich. Und das haben Sie im Kino eben überhaupt nicht. Was soll das für ein Kinoformat sein? Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass es sowas im Kino gibt. Sondern das ist ein typisches Fernsehmedium. Natürlich jeder und jede, den Sie fragen, sagt dann nach kritischer Reflexion, ja, ich weiß auch, dass das alles nicht so stimmt im Sommerhaus der Stars oder irgendwie sowas oder das Dschungelcamp. Aber während wir es anschauen, ist es halt nah an unsere Realität gerückt mit dem Versprechen, die sind wirklich so. So sind die. Und das interessiert uns offenbar.
Die haben uns eine Menge gut gelaunte, meist gut gelaunte, richtig gut gelaunte Popmusik mitgebracht und die Titel dann auch alle mir vorher in eine ziemlich stimmige Dramaturgie gebracht. Das ist natürlich vielleicht auch ihrer Profession geschuldet. Ich habe so ein bisschen wieder durcheinander gebracht, weil ich dachte, also bei Ihnen geht es wirklich so von jung bis alt und ich dachte vielleicht von der Wiege bis zur Pensionierung. Das können wir so jetzt nicht hier.
Ist ja nett, dass wir nicht von der Bahre sprechen, weil von der Wiege ist eigentlich bis zur Bahre. Aber Pensionierung, okay, gut.
Also ein bisschen durcheinander und trotzdem ist der erste Titel, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sie erklären uns gleich, warum der hier bei uns im Programm ist. Madonna nämlich mit Holiday.
We'll be right back.
Holiday. 1983 ging es für Madonna mit diesem Song in vielen, vielen Ländern wochenlang in die Top 10. Michaela Krützen, wo waren Sie damals 1983?
Da war der große Zeitpunkt in meinem Leben, dass ich mit der Schule fertig war und zum Studium nach Köln gegangen bin. Und habe da, ich wollte eigentlich Germanistin werden, weil ich habe irrsinnig gerne Romane gelesen und dachte, dann analysiert man die so und das wird ganz toll. Und habe dann als Nebenfächer Theater, Film und Fernsehwissenschaft und Bibliothekswissenschaft gewählt. Aber eigentlich, weil ich dachte, das passt so gut zur Germanistik. Und dann war ich bei der ersten Sitzung von Theater, Film und Fernsehwissenschaft und dachte, das ist es jetzt. Da kann ich mich mit Popkultur beschäftigen, mit allem, was mich eigentlich interessiert. Und Madonna war so ein erstes Thema. Als ich angefangen habe zu unterrichten, habe ich halt so die ersten Einheiten, die ich war sehr jung angefangen zu unterrichten, so Madonna-Musikclips. Das konnte man super gut so im Seminar machen. Das hat mir Spaß gemacht und das konnte ich gut vermitteln. Das war ein super Einstieg, sowohl ins Studium als auch in den Beruf.
Ja, so auf einer zweiten Ebene von wegen, ja, Madonna, da kann man gut drüber reden oder auch Madonna, die finde ich toll.
Madonna, die finde ich toll, dass, wenn Sie so in meinem Beruf vorgehen, werden Sie verzweifeln. Also das, wenn man geschmacksorientiert operiert, dann wird es sehr, sehr schwierig, sondern mich, also das Tolle an meinem Beruf ist ja, ich kann mich ja auch für Sachen interessieren, die ich grauenhaft finde. Also die vom Geschmacksurteil, wo ich sage, würde ich mir so nie freiwillig angucken. Aber analytisch finde ich es interessant. Bei Madonna kam jetzt beides zusammen. Ich mochte die Musik. Also ich bin natürlich Kind der 80er Jahre in der Hinsicht. Aber das war analytisch natürlich interessant, weil die Musikclips, die ja damals ganz groß waren, das war ja die Form eigentlich. Also MTV war ja direkt neben Gott kam MTV. Und die Madonna-Musikclips, vielleicht erinnert sich irgendjemand noch daran, die hatten ja immer so viel Zitate aus der Popkultur. Und die waren wirklich schlau und analytisch gemacht. Und da konnte man so eine Einheit von 5 Minuten halt in so einem Seminar super analysieren. Man konnte zeigen, wie sind die Sequenzen, also die Einheiten, die Erzähleinheiten, was wird zitiert. Und das war natürlich, um zu erklären, was Postmoderne ist, an die wir damals ja glaubten, die wir ganz fantastisch fanden, super. Also man konnte auch Theorie dran aufhängen. Und insofern ist Madonna für mich eigentlich so, auch wenn es manchmal schmerzlich ist, dann zu sehen, wie der Weg dann so weitergeht. Aber die frühe Madonna ist eine wirklich gute Erinnerung daran, wie ich in den 80er Jahren angefangen habe, Medienwissenschaft zu betreiben.
Der ersten Frau, der Sie dann viel Zeit im Studium gewidmet haben und das, über die Sie dann Ihr erstes Buch geschrieben haben, ist ein anderer Star, viele Jahrzehnte vorher, Greta Garbo, die man vielleicht so ein bisschen als Gegenpol definieren könnte von Madonna, als jemand, der kühl distanziert ist, während die Madonna sich ja eigentlich immer aufgedrängt hat, muss man sagen.
Das ist so, ja.
Ja, das kann man.
Ja, das kann man entspannt so sagen. Also hier bin ich, war Madonna. Also über Greta Garbo bin ich eigentlich gestolpert aus einem ganz anderen Grund. Ich habe mich mit Schönheit beschäftigt. Und da liegt das natürlich nahe. Greta Garbo als die schönste Frau auf der Leinwand ist sie ja vermarktet worden. Und das war so die erste größere Star-Analyse, die ich gemacht habe, meine Magisterarbeit. Aber eigentlich ging es darum, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man denn sagen, die ist so schön? Und das kann ich eigentlich bis heute tatsächlich unterrichten, weil diese Maße, die sie im Gesicht hat, das hat sich heute eigentlich bestätigt. Also was man in so experimentellen Anordnungen rausgefunden hat, wenn man den Leuten so gemorfte Gesichter vorlegt, dann müssen die immer auf so einen Knopf drücken, wen finden sie schön, wen finden sie nicht schön. Und das ist wirklich fast spooky. Das sind so Forschungen, die sind nur 10 Jahre alt. Da kommen dann Köpfe bei raus, wenn sie dann den Kopf von Greta Garbo daneben tun. Die sind genauso symmetrisch, die haben die gleichen Augenbrauen, dass unser Schönheitsideal, das ja messbar ist, tatsächlich an Greta Garbo gut gezeigt werden kann. Und das Zweite eben diese Unnahbarkeit, also kein Offscreen-Image eben, das hat mich auch interessiert.
Das möchte ich aber Michaela Krützen mit dem wissenschaftlichen Besteck von Michaela Krützen ein bisschen differenzieren und sagen, es geht ja nicht um Schönheit an sich. Auch in Ihrem Buch steht erstmal, und Sie haben es gerade auch gesagt, es geht um die Schönheit auf der Leinwand. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes.
Das ist nochmal was anderes. Also die Schönheit im Alltag, wie wir jemanden als schön erleben, also mit diesem Knopfdruck, was ich gerade bezeichnet habe. Die Schönheit auf der Leinwand bedarf ja auch einer bestimmten Inszenierung. Das heißt beispielsweise, nehmen wir mal ein Beispiel, auch wenn den Film keiner kennt, werde ich den jetzt so lebhaft beschreiben, dass Sie sich das vorstellen können. Am Ende des Films Queen Christina, also Königin Christina, also Greta Garbo ist natürlich Königin Christina, gerade ist ihr Geliebter gestorben und dann sehen wir so ein Schiff. Und sie steht so im Bug, also wie sie es von Titanic kennen, nur alleine. Und dann macht der Regisseur und der Kameramann Folgendes, sie steht da und guckt. und die Kamera fährt 60 Sekunden lang auf sie zu. Das ist echt lang, das erscheint nicht so lang, aber und die rührt keine Miene. Das Gesicht ist völlig ausdruckslos, ganz starr. Also starr kann man nicht sagen, sondern ausdruckslos. Und das heißt so eine perfekte Projektionsfläche. Und das ist natürlich was anderes in unserer Realität. Wenn sie so rumstehen würden und so gucken würden, würde ich vielleicht denken, sie hätten irgendwas, sie wären krank oder so. Und im Film ist das der Moment, wo diese Schönheit erstrahlt, erblüht und wir uns vorstellen können, was die Frau jetzt denkt. Ist die jetzt traurig, weil ihr Mann gestorben ist? Oder geht sie hoffnungsfroh in eine Zukunft? Also Schönheit auf der Leinwand, da ist nicht nur die Ebenmäßigkeit des Gesichts interessant, sondern auch, wie wird das in Filmen inszeniert?
Was ist jetzt aber mit Madonna? Denn das finde ich ja, ich meine, das klingt jetzt auch ein bisschen privat vielleicht oder sehr, sehr nach Geschmack, aber ich finde, die kann A nicht singen und ich finde, die sieht auch nicht wirklich gut aus. Und trotzdem hat die es geschafft, sich als Sängerin und als Sexsymbol in einer Art und Weise zu, ja, die Frage ist das Inszenierung, dass wir am Ende die Madonna da als das große Sexsymbol der 80er, 90er, Nuller Jahre sehen?
Mit Sexsymbol greifen sie vielleicht ein bisschen kurz, weil eine Qualität hatte sie zumindest, zu wissen, was gerade geht, was gerade angesagt ist. Zu kapieren, dass von mir aus Vogue, dass jetzt der Zeitpunkt ist, um die Vogue-Kultur in New York sozusagen zu klauen und in das Lied Vogue zu überführen. Also wo man diese Kultur des Imitierens von Stars und Posen einfach aufgreift. Das war in der Subkultur, kam das. Und Madonna hat da, ob sie das nun persönlich ist, das wissen wir ja gar nicht, aber hat eigentlich immer den Punkt getroffen, so auf der Welle relativ weit vorne zu sein. Das kann nicht immer klappen. Das hört vielleicht auch mit einem bestimmten Alter auch auf. Also man muss, um im Popgeschäft bestehen zu können, nicht die perfekteste Stimme haben. Das geht einem vielleicht sogar eher ein bisschen auf den Zeiger, wenn jemand die ganze Zeit so zeigt, wie toll er oder sie singen kann. Das sind ganz wenige. Man muss auch nicht perfekt tanzen können. Also das ist gar nicht notwendig. Aber man muss irgendwie wissen, das so zu inszenieren, dass es nicht peinlich ist.
Wenn Sie sich so lange mit jemandem beschäftigen, viele Jahre mit Greta Garbo, danach kam Hans Albers, wie weit rücken diese Menschen dann doch vielleicht auch ungewollt ins Wohnzimmer?
Überraschend wenig. Also das ist vielleicht eine enttäuschende Antwort, aber gerade beim Hans Albers kann ich das wirklich erklären, weil mit dem musste ich mich am längsten beschäftigt. Und was ich dann gelernt habe im Laufe des Berufs, ist, dass ein mittleres Interesse perfekt ist. Wenn Sie so völlig für jemanden brennen, das verstellt den Blick. Wenn Sie die Filme ganz schrecklich finden und irgendwie da, oh, ist ja auch nicht schön. Also an so einer Dissertation sitzt man 5 Jahre, da sollte man zumindest die Filme einigermaßen gerne sehen. Also weder zu viel brennen, noch zu großes Desinteresse, sondern genauso mittendrin, dass man das Phänomen interessant findet und dafür brennt. Dafür aber dann voll und ganz brennt. Aber bei der Star-Analyse ist es keine gute Idee, den Lieblingsstar zu nehmen oder den Hassstar zu nehmen, sondern wenn überhaupt jemand hier zuhört, der in seinem Leben mal eine Star-Analyse schreiben will, dass man schon ein bisschen Zeit mit beschäftigt, dann jemanden nehmen, der so genau dazwischen liegt.
Hm. Wer wäre denn für Sie ein Star, von der Sie sagen würden, die finde ich wirklich so toll, da kann ich nicht drüber arbeiten, da verrate ich mich, da verrate ich meine wissenschaftlichen Prinzipien. Gibt es sowas überhaupt?
Das gibt's.
Oder gab es das vielleicht?
Selbst wenn es das gäbe, würde ich Ihnen das nicht sagen. Und das hat System. Die erste Frage, wir haben ja heute schon von meinem Zahnarzt gesprochen, ne, der über Filme reden will. Die erste Frage, die mir wirklich jeder stellt, ist immer, was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Und dann sage ich, ja, das gehört zu meinem Beruf, dass ich diese Frage nicht beantworte. Und wenn ich wirklich gut bin, wissen meine Studierenden nach 4 Semestern, wo sie Filmgeschichte gehört haben, nicht, ob ich Metropolis nun großartig finde oder grauenhaft. Und sie wissen auch nicht, ob ich irgendwie ein Fan bin von Star Wars oder nicht, damit 70er Jahre so, sondern sie brennen mit mir dafür, sich diese Filme anzugucken und darüber nachzudenken. Das heißt, mit dem Lieblingsfilm und dem Lieblingsstar, da beißen sie bei mir aber sowas von auf Granit und zwar auf professionellen.
Ja, also nicht nur Journalisten sollten sich nicht gemein machen mit einer Sache, sondern offensichtlich auch die Wissenschaftlerinnen nicht. Trotzdem geht es jetzt um Freundschaft im nächsten Titel, der uns dann auch gleich zu den Nachrichten bringt. The Communards, For a Friend, auch noch so ein bisschen Sound der 80er. Ne?
Genau, das ist noch 80er. Das ist eine Melodie zu meinem Leben, weil was ich in den 80er Jahren entdeckte, aber relativ spät in meinem Leben, ist die Bedeutung von Freundschaft. Das, bis ich so 16 war, hatte ich da gar keine Vorstellung von. Also das war Und Freundschaft, das zieht sich eigentlich dann durch mein Erwachsenenleben durch. Also könnte ich bis heute dieses Lied unterschreiben, dass Freundschaft schon ein Eckpfeiler ist in meinem Leben. Auf meine Freunde und Freundinnen kann ich mich echt verlassen. Und das habe ich mit diesem Song, verbinde ich das.
Und Jimmy Somerville verrät uns nicht, für wen er diesen Freundschaftssong singt. For a Friend heißt der einfach, und sie verraten uns auch nicht, wem sie den
singt. Doch, das kann ich gerne machen. Also mein ältester Kinderfreund, den ich kenne, seit ich 10 bin, und mit dem ich dann wirklich befreundet war, seitdem ich so 16 eben bin, der hat mir, als ich gesagt habe, Mensch, ich überlege irgendwie was für Songs, und da sagt er, das ist doch wohl klar. Ja, und so kam es, dass ich Jimmy Somerville ausgewählt habe.
Mit The Communards, For a Friend in den Zwischentönen mit der Filmwissenschaftlerin Michaela Krützen. Willkommen zurück. Mein Name ist Raul Mörchen. Mein Gast heute ist eine der markantesten Stimmen in der deutschen Filmwissenschaft. So hat sie die FAZ schon vor vielen Jahren genannt. Der Titel ihrer Professur an der Hochschule für Fernsehen und Film in München ist etwas weiter gefasst. Kommunikations- und Medienwissenschaft heißt es da über Michaela Krützen. Michaela Krützen, wir sind eben mit Jimmy Somerville und Madonna zumindest musikalisch schon mal in ihrer Studienzeit gewesen. Von da aus geht's jetzt aber nochmal, bitte ich Sie, 20 Jahre zurück in ihre Kindheit. Wenn ich jetzt sehe, was Sie machen seit 20, 30, 40 Jahren, würde ich das mal zurückprojizieren in diese Kindheit. Da sitzt die Michaela Krützen die meiste Zeit auf dem Sofa und guckt fern oder läuft ins Kino.
Überhaupt nicht. Ich muss ja leider schockieren, das war überhaupt nicht der Fall. Das einzige Fernseherlebnis, was ich eigentlich noch weiß, ist Dick und Doof lief immer. Das haben wir als Familie zusammen geguckt. Ich komme also gar nicht vom Fernsehen her und letztlich auch nicht vom Kino. Ins Kino bin ich auch als Teenager nicht wirklich gegangen. Ich komme vom Lesen her. Ich komme von der Literatur her. Also Literatur ist jetzt weit gefasst. Ich habe einfach alles gelesen. Die Stadtbücherei war mein großer Freund mit der großen Tüte nach Hause. Das hat sich erst bei mir im Studium entwickelt. Und das zeigt irgendwie auch, so ein Magister heute viel geschmäht, wo man ja doch relativ eine lange Zeitstrecke eigentlich hatte, weil man irgendwie das, was Bachelor und Master heute in zwei Abschnitten sind, in einem großen Abschnitt hatte, da kann sich sowas dann festigen und man kann irgendwie nochmal umentscheiden. Und das habe ich gemacht. Ich habe mein Hauptfach gewechselt, weil ich im Studium den Film und dann auch das Fernsehen entdeckt habe. Also ist bei mir spät gekommen.
Dann wenigstens Rock- und Popmusik sowas wie ein Pubertätsbeschleuniger?
Das kam natürlich dann dazu. Also ich habe sehr früh angefangen, so Nebenjobs zu machen. Erst habe ich so Zettel ausgetragen und dann hatte ich ein sehr florierendes Unternehmen für Nachhilfe in Mathe. Das hat super funktioniert. Ich war also reich für meine Verhältnisse, weil mein Trick war, ich habe garantiert eine 4. Ne? Habe ich garantiert, das kam super an. Und da konnte ich mir Plattenspieler kaufen. So einen Dual-Kompaktplattenspieler und dann auch relativ viele Schallplatten. Das heißt, Popmusik spielte schon eine größere Rolle. Ich hatte natürlich auch einen Kopfhörer und konnte dann in meinem eigenen Zimmer, wir waren da mittlerweile ein bisschen aus der Stadt rausgezogen, hatte ich ein eigenes Zimmer, die Musik hören, die mir gefallen hat.
Und was war das?
Das war in der Tat Popmusik. Also ich habe ja jetzt bewusst nicht Rockmusik gesagt, sondern Pop. Am Anfang so ein bisschen suchend, weil die älteren Schüler und Schülerinnen, die fanden dann noch sowas wie Bob Dylan oder sowas gut. Drum Based. Ich hatte auch tatsächlich Platten von denen, aber das habe ich mehr so gehört, weil ich dachte, ach, das hört man halt so.
Und die Nena, die war, das ist ungefähr auch ihr Jahrgang, ne? Wahrscheinlich ein bisschen zu parallel, als dass das ein Idol hätte sein können.
Die war kein Idol und ist es heute ja sowieso nicht, aber ja. Sondern das war ja schon dieses leicht ironische Hören und Gucken, dass man Sachen, die andere vielleicht für trivial und doof hielten, sich genauer anguckte oder anhörte und dann auch Spaß hatte, mit Freunden dahin zu gehen und dann zu einem Song zu tanzen, der von allen für doof gehalten worden ist. Also irgendwie in der Hitparade war halt auch Nena. Ich hatte Spaß mit meinen Freundinnen und Freunden bei Nena und habe das auch so ein bisschen genossen. Das heißt also, dieser Spaßfaktor, den ich heute vielleicht auch ein bisschen kritischer sehen würde, das war schon was, wo wir uns auch abgesetzt haben von den 68ern, bei denen wir studiert haben. Und dann sind wir halt zu Nena gegangen.
Ich geh mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf. Wir können die Welt von oben sehen. Eine Uhr tut uns dann hier raus. Und du bist der Kapitän. Gehen wir an Bord und fahren. Den Fischen hinterher. Mach alle Türen zu und los. Verträumen wir uns die Zeit im Meer.
Ja, Leuchtturm von Nena 1983. Nicht ganz Teenage-Traum von Michaela Krützen, aber interessantes Phänomen, auch wenn man sieht, das ist ja auch das gleiche Jahr eben von dem Madonna-Song, den wir gehört haben, wenn man das so ein bisschen gegeneinander stellt. Ne? Man kann ein bisschen besser singen. Das Stück ist nicht ganz so toll produziert wie die Madonna, aber allerhand, ne?
Ja, nee, da ist ja vielleicht der einzige deutsche Popstar, der es dann tatsächlich geschafft hat, auch mal in andere Ohren vorzubringen. Das ist dann meistens die 99 Luftballons, aber ich mag den Leuchtturm eigentlich lieber und der hält sich auch ganz gut. Also meine 7-jährige Tochter und ich tanzen gelegentlich und Nena ist dann von ihr dann gewünscht. Also das hält sich also durch. Das kann man immer noch ganz gut hören, auch wenn man heute 7 ist. Wenn man heute vielleicht 20 ist, ich weiß es nicht so genau, ob das noch funktioniert. Aber so die Mitte der 80er Jahre, das ist ja dann schon, wenn man auf Lebensgeschichten zurückguckt, ist es ja meistens die Zeit Anfang 20, wo die großen Weichen gestellt werden. Mittlerweile weiß ich, wie das heißt. Das heißt Reminiszenzhügel, den man da so hat. Super Wort, ne? Reminiszenzhügel. Also, dass man irgendwie sich am besten erinnert an das, was so Anfang 20 passiert ist, weil da die große Weiche gestellt wird. Und Leute, da gibt es eine super Untersuchung, die haben so 100-jährige Niederländer befragt. Die gibt es ja jetzt alle, diese 100-Jährigen. Und die erinnern sich am allerbesten an die Zeit zwischen 15 und Anfang 20. Und meine Generation, die wird sich am besten erinnern können an die Zeit um die 20. Und daran gibt es da so eine Verdichtung. Und darum sind bei mir 3 Songs aus den 80ern auf der Liste.
Sie sagen, dass die Zeit der Weichenstellung bei Ihnen, Sie haben es ja eben schon mal angedeutet, ging es erst in Richtung Germanistik und dann die Weiche nach rechts, links, geradeaus, wohin auch immer, auf jeden Fall in Richtung Film- und Fernsehwissenschaft. Beziehungsweise, ja, es gibt da auch noch eine Michaela Krützen, die offensichtlich mit dem Gedanken gespielt hat, die Perspektive innerhalb des Geschäfts zu verändern. Sie haben Drehbücher und Serienkonzepte mitentwickelt und einmal sogar Regie geführt. Jetzt muss ich nur mal
richtig
gucken. Shiva und die Galgenblume.
Ja, ist ein unvergessenes Meisterwerk, ja. Also ein Kinofilm. Ja, also die Idee war noch bescheuerter. Ich habe nämlich gedacht, ja, Krützen, du kannst das beides machen. Du kannst Wissenschaft machen und parallel Filme machen. Und das Erstaunliche, was ich entdeckt habe, ist, ich bin völlig ungeeignet, um Regie zu führen, weil Regie führen bedeutet Kontrollverlust. Also sie gehen da morgens zur Arbeit, ne, und haben so einen schönen Plan, wann irgendwie was stattfinden soll. Und dann stellt sich aber heraus, dass ihr Darsteller, ihre Darstellerin gar nicht so gut drauf ist, wie es sein sollte und das nicht alles so macht oder dieses passiert und jenes passiert. Und was ich festgestellt habe, mittlerweile habe ich ja mit den ganzen Praktikern und Praktikerinnen zu tun, das ist deren große Stunde. Also wenn Sie so eine Julia von Heinz, die meine Kollegin ist, oder den Rosi, Markus Rosenmüller erleben, das ist nicht improvisieren bei denen, das ist in deren DNA drin. Das ist eine Herausforderung, das Leben ist dann anders und das ist mir nicht gegeben. Ich weiß gerne, ich probe alles 10-mal. Ich bin bei jeder Vorlesung mindestens eine Stunde vorher da, um die ganze Technik zu checken. Ich muss das kontrollieren können und insofern bin ich eine schlechte Filmemacherin. Und ich habe Angst vor Schauspielern und Schauspielerinnen. Ist auch schlecht, wenn man Regie führen will.
Und wenn Sie mal schlechte Mitarbeiter haben, sprich Studierende, die in der dritten Reihe wegschnarchen, dann sollen die halt schnarchen.
Das ist was anderes. Also wir sind eine sehr kleine Hochschule, wir nehmen 50 pro Jahr auf. Und ich glaube, schon im zweiten Tag Ihnen sagen zu können, wo das Schlafrisiko ist, bei welcher Person. So, und dann ist das, also ne, ja, bei Solaris, Tarkovsky 3 Stunden, da weiß ich einfach, haben wir ein Schlafrisiko. Ne? Das sind junge Menschen, die sind nachts auch mal gerne unterwegs. Aber mein Job ist es ja, dass diese Person, von der ich weiß, die interessiert sich null dafür eigentlich, die so wach zu machen, dass sie am Ende von Vorlesung 2 auf dem ersten Drittel des Stuhls sitzt und sogar vielleicht eine Frage stellt. Das ist das Beste. Das ist das Großartigste.
Was sind das für Leute, die bei Ihnen sitzen?
Das sind Leute, die machen nicht irgendwas mit Medien, sondern die haben schon einen konkreten Berufswunsch. Also wir bilden aus an der Hochschule für Fernsehen und Film in Regie fiktional, Regie dokumentarisch, dann Produktion, Kamera, und da ist auch eine VFX-Abteilung dabei. Also die gibt es auch noch, Visual Effects, ne? Auch studieren. Da kann man Drehbuch studieren. Hatte ich die Produktion erwähnt? Ja, die habe ich erwähnt. Ne? Das heißt also, die Kernberufe des Filmemachens kann man an der HFF super studieren, in kleinen Gruppen. Also in der Regie sitzen dann da 6, 7, 8 Leute maximal. Und man wird halt auf diesen Beruf vorbereitet. Hm. Das wird sich jetzt mit Bachelor und Master ein bisschen ändern, aber in der Grundannahme wird die HFF so bleiben.
Das könnte ich mir vorstellen von dem, was Sie da anbieten. Das sind Studienangebote, vielleicht auch Berufswünsche, die nicht gleich im Abitur, mit dem Abitur in jungen Menschen reifen. Die Leute haben vielleicht schon vorher was gemacht?
Die müssen am besten vorher was gemacht haben. Also wenn Sie diese Bewerbungsbriefe dann lesen, steht natürlich immer schon seit ich 8 war, wollte ich Filme machen, weil da haben Sie sich dann irgendwas ausgedacht, was Sie denken, was wir hören wollen. Das liest man so weg. Das festigt sich dann. Also ganz viele haben natürlich schon was gedreht. Das muss man auch, weil bei der Aufnahmeprüfung muss man schon Filme abgeben und sowas. Also da kann man nicht einfach nur so einen Brief schreiben. Die haben was gedreht, die haben was geschrieben. Und im Idealfall haben sie eben auch schon Berührung mit der Praxis gehabt. Also anders als ich sind sie dann wirklich am Set gewesen und haben da was erlebt und gelernt. Einige wenige kommen aus Filmfamilien, aber das ist gar nicht der Regelfall. Die müssen schon wissen, was sie werden wollen, sonst wird es ein böses Erwachen.
Was hat sich denn da geändert in den 25, oder hat sich was geändert in den 25 Jahren, in denen Sie jetzt ungefähr in München sind? Denn technologisch hat sich ja viel entwickelt und ich kann eben heute zum Beispiel mit einem Handy ein Video machen, was zumindest was auf Auflösung und solche Sachen angeht, mir Möglichkeiten gibt, für die ich vor 25 Jahren noch wirklich wahnsinnig viel Geld auf den Tisch hätte legen müssen.
Also das ist tatsächlich so, dass in den ersten Jahren, als ich da war, gab es keine Bewerbungsfilme. Und jetzt ist das Standard. Also wirklich, dass jeder und jede, auch sagen wir mal, wenn wir in Zukunft serielles Erzählen als Master haben werden, auch die werden was drehen müssen, zumindest ein Moodboard oder sowas, also so ein Stimmungsding. Also das Drehen, der Zugang dazu ist wesentlich leichter geworden. Die visuelle Erfahrung ist höher geworden. Das heißt, wie so eine Auflösung geht, wissen mittlerweile auch sehr, sehr viele Menschen. Also das visuelle Wissen der Studierenden ist extrem hoch. Die können auch sehr schnell Filmanalyse lernen. Das kann man denen wahnsinnig schnell beibringen. Das analytisch Distanzierte ist das Problem, aber die sehen eigentlich alles. Muss ich mal sagen, Respekt. Was nachgelassen hat, ist das historische Wissen. Okay, einmal feste durchatmen, sowohl was das historische Wissen zeitgeschichtlich angeht, auch als auch das Filmwissen. Sie können heute nicht mehr voraussetzen, was Sie 2000 noch konnten, dass jeder und jede dann sowas wie Citizen Kane oder sowas gesehen hatte. Sie müssen komplett voraussetzungsfrei unterrichten. Mache ich, ist okay. Die haben andere Dinge gesehen. Und die Lesefähigkeit hat bei etwa einem Drittel der Studierenden so rapide abgenommen, dass wir Schwierigkeiten haben, komplexere Texte zu lesen. Das ist so. Was soll man jammern und klagen? Die können andere Dinge, müssen wir uns darauf einstellen. Wir müssen halt im Unterrichten uns darauf einstellen, was für Leute kommen. Und das mache ich auch gerne.
Mhm. Denn eigentlich so, Sie haben ein paar ganz gute Leute gehabt in den letzten 25 Jahren. Man kann nicht sagen, nur weil die vielleicht nicht mehr so gut lesen können die nicht mehr gute Filme machen.
Um Himmels Willen. Ja. Ne? Und also gerade hatte ich auch so ein Erweckungserlebnis. Was weiß denn ich? Erlebnis. Eine Studentin von uns, Felicitas Hoffmann, ich finde die super, die hat auch das Kirchstipendium, wo ich drin bin, geworden und alles super. Also die habe ich immer gut gefunden in ihren Arbeiten, nicht als Person ist mir das wurscht, aber in ihren Arbeiten. Und mit ihrem Diplomfilm war ich überhaupt nicht glücklich. So sagte ich irgendwie so, so und habe das auch gesagt und habe das ganz toll analytisch begründet. Und was passiert? Felicitas Hoffmann ist auf der Shortlist für den Studenten-Oscar. Ich habe ihr direkt geschrieben und gesagt, die Kernzeile ist ja manchmal, was weiß denn ich? Das heißt, man muss da einfach auch mal bescheiden erkennen, dass die Standards, die man selber so anlegt, natürlich auch nicht unfehlbar sind. Ich tue meinen Teil, dass das Lesen nicht mehr zum Schreckgespenst wird, sondern ich hoffe, dass es dann auch wieder Spaß macht, weil es ja auch eine Quelle ist für künstlerische Arbeit. Aber jetzt den ganzen Tag zu jammern und zu klagen im Sinne von, die können ja gar nichts mehr, da werden sie erstens selber unglücklich und sie werden diesen jungen Menschen auch nicht gerecht.
Von wegen die Uni oder die Hochschule ist nicht unfehlbar. Es gibt ja so ein paar Sachen, die auf der Liste stehen von Tops und Flops, wie zum Beispiel Bully Herbig nicht genommen zu haben. Ich weiß nicht, ist das ein richtiger Flop?
Also Bully Herbig kann, glaube ich, Gott froh sein, dass er nicht genommen worden ist. Und das ist er, glaube ich, auch. Also er war 2-3 Mal bei uns, da ist jetzt keine böse Luft oder so. Er sagt das natürlich jedes Mal. Ne? Ja, klar, ja. Muss man ja auch, weil für ihn war das damals bestimmt schrecklich. Aber ich befürchte, wir hätten aus Bully Herbig was gemacht, was heute nicht Bully Herbig wäre. Weil natürlich an der Kunsthochschule ist die Komödie ein Genre, was erstmal so eine Feuerprobe bestehen muss. Also so ein Rosi, halt so Markus Rosenmüller, der macht Komödie, aber das ist wesentlich schwerer, an der Kunsthochschule Komödie zu machen. Oder so ein Christian Ditter, sehr erfolgreicher Komödienautor, sehr viel schwerer. Und dann gehen sie erstmal durch diese Welle durch. Sie machen erst eine Komödie als ersten Film und beim zweiten Mal denken sie dann, ach nee, lieber doch irgendwie Arthouse, Drama und irgendwas. Und das hätte ihm wahrscheinlich gar nicht gut getan, dem Bully Herbig. Insofern hat er sich doch bestens jenseits der Filmhochschule entwickelt und wir gratulieren ihm zu seinem Erfolg.
Und auch Tim Fehlbaum, der jetzt mit September 9 Oscar nominiert ist und 3 Anläufe brauchte, glaube ich, um bei Ihnen zu landen.
Das ist der Moritz Binder. September 5 ist ein ganz, ganz toller Film. Also wenn Sie den jetzt noch im Streamer oder DVD, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Tim Fehlbaum ist, glaube ich, beim ersten Mal genommen worden als Regisseur, aber der Moritz Binder, sein Drehbuchautor, der stammt auch von uns. Also alle sind eigentlich von uns. Der war, glaube ich, im 3. Und ist dann auch erst in der Produktion genommen worden. Also eine ganz verwuselte Geschichte, bis er endlich seinen Platz an der HFF hatte. Aber eine große Erfolgsgeschichte. Die 3 Runden scheinen ihm nicht geschadet zu haben. Und er ist uns auch deshalb nicht böse.
Und einen Namen muss ich noch nennen. Nicht, dass ich jetzt eine wahnsinnige Liste hier abfeiern möchte, aber Florian Henkel von Donnersmarck. Das Leben der anderen, das ist tatsächlich ein abschließend Diplomfilm gewesen. Wie
das
kommt
war
denn sowas?
Diplomfilm, ja.
Weil das ist ja ein ziemlich fetter Brocken. Also nicht nur, dass der hinter einen Oscar gewonnen hat, sondern das ist ja so, ich meine, so als normaler Studierender in irgendwelchen anderen Fächern, da ist man froh, wenn man mal einen Druckkostenzuschuss für die Dissertation bekommt. Hier geht es um Millionen, die erstmal reingeschossen werden müssen. Wie funktioniert denn sowas überhaupt?
Da gibt es noch sogar härtere Beispiele. Also das Geschichte vom weinenden Kamel beispielsweise auch Oscar nominiert. Also da sind ja mehrere dabei gewesen, die so funktioniert haben. Das ist dieses wunderbare Diplom, was bestimmte Dinge einfach ermöglicht. Sie haben also, wenn Sie Diplom studieren, machen Sie Ihre Scheine natürlich ganz normal auch und Sie machen schön Filmgeschichte und Technik und so und erledigen das sozusagen alles. Sie liegen dann auch der Uni nicht auf der Tasche. Und dann schreiben Sie Ihren Diplomfilm. So, und Florian Henkel von Donnersmarck hatte diesen Stoff geschrieben und alle da draußen haben ihm gesagt, ja, schon interessant, aber machen Sie mal besser eine Komödie draus. Weil die Komödie in den DDR-Komödien funktioniert. Und dann hat er, und hat weitergesucht und war dann auch halsstarrig genug, das zu machen. Und das hat einfach so lange gedauert, bis es finanziert war, bis es entwickelt war. Und die Hochschule hat halt dieses, sage ich jetzt mal, entspannte Verhältnis da gehabt, darauf zu vertrauen, dass er eines Tages schon kommen wird mit einem fertigen Diplomfilm. Das hat er gemacht und der Scherz war dann immer, da war er ja schon sehr erfolgreich zu sagen, und jetzt geben wir dem eine 3 für den Diplomfilm. Das war der interne Hausscherz. Natürlich hat er mit einer 1 abgeschlossen, aber dann kam er halt damit und das hat halt lange gedauert. Das hat halt lange gedauert, aber in dem Fall hat sich das ausgezahlt. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf alle Diplomfilme 8 Jahre warten und dass es bei allen sich auszahlt, aber in dem einen Fall hat es sich natürlich ausgezahlt.
Wir springen jetzt mal gleich nach der nächsten Musik und die hilft uns dabei, vom professionellen Leben ins Privatleben meines Gastes Michaela Krützen, das Lied Meine Mamas.
Fahrrad und einen goldenen Hamster. Außerdem hab ich die allertollsten Mamas. Das ist nicht Standard. bei den meisten anders. Aber ich erzähl euch jetzt von meinen beiden Mamas. Meine Mamas nenn ich meistens Mami und Mama. Und für alle anderen heißen sie Anni und Hanna. Eine Mama ist Punker, die andere spielt Klavier. In einem großen Orchester, abends trinkt sie ein Bier. Manchmal streiten die Mamas, aber vertragen sich dann. Und kichern und knutschen den ganzen Abend lang. Eine Mama macht die besten Wurstschnitten. Die andere Mama spielt Streiche mit dem Furzkissen. Eine Mama raucht, eine Mama nicht. Die eine sagt zu der anderen, lasst es sein, es ist Gift. Meine Mamas haben kürzlich auch geheiratet. Gemeinsam freuen wir uns auf alles Weitere. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich liebe meine Mamas, weil es für mich keine bessere.
Das war Zucchini mit Meine Mamas. Ich freue mich, dass es hier im Programm war. Jetzt habe ich es wenigstens mal gehört. Ich kannte weder meine Mamas noch diese
Sängerin, genau. Sängerin. Also das ist ein relativ unbekanntes Stück, aber ich finde es ein wirklich tolles Stück. Das ist auch zum Tanzen prima, also auf Kinderpartys kann man das super spielen.
Vom Album Schmetterlingskacke, das Wort muss ich jetzt unbedingt mal aussprechen.
Da machen wir doch gerne Werbung für, weil das kennt wirklich niemand, also ja. Schmetterlingskacke. Und dieses Lied hat mich echt nach vorne gebracht.
Hört das Ihre Tochter gern?
Die hat das kennengelernt und es ist ja nun so, die Henriette hat zwei Mamas. Und irgendwann erkennt sie natürlich auch, dass das was Besonderes ist, dass die anderen Kinder das nicht haben. Und dann fehlen so die Angebote im Kinderbuchbereich. Da sucht man sich dann sowas zusammen, wo dann irgendwie mal ein Kind mit zwei Mamas vorkommt. Oder wo ein Lied dann vorkommt, ist man ja Gott froh. Also die Erfahrung, die auch eine Person of Color macht, die hier in Deutschland groß wird, dass in den Kinderbüchern halt die alle Leute weiß sind oder sehr viele, das ist jetzt mittlerweile, ändert sich das alles, ist eben für ein Kind, was zwei Mamas oder zwei Papas hat, auch so. Und umso schöner ist es doch, wenn es ein Lied gibt, was auch noch gut ist. Also wenn es dann so ein Schrottsong ist, das hilft ja nichts. So, dann macht es ja nur noch schlimmer. Aber wenn es dann eins ist, wo alle drauf tanzen können, das ist doch toll. Freue ich mich.
Zwei Frauen, verheiratet, Tochter im Kindergarten, glaube ich.
Nee,
ne? Oder schon
die
in der
ist
Schule?
Jetzt zweite, ach, um Himmels Willen. Dann
wäre wie alt ist sie noch?
Sie ist jetzt sieben und ist in der 2a.
Im Kindergarten kann man ja nicht sitzen bleiben.
Ist in der 2a, ist sie jetzt. Ne? Also ist nicht mehr 1a, sondern 2a seit ein paar Tagen.
Okay, aber trotzdem, also die Konstellation, zwei Frauen, verheiratet, Tochter in der Grundschule, leben in der Kölner Südstadt. Haben Sie sich früher mal vorstellen können, dass es so einfach ist?
Nee, das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Aber ich habe mein Leben lang irgendwie darauf gehofft und dafür gekämpft. Ich wollte beispielsweise auch nicht verpartnert werden, weil das erschien mir so wie so eine B-Heirat. Da dachte ich, das ist ein Scheiß, meine ich. Also wenn schon, ne? Ich warte, bis das irgendwie gleichberechtigt ist. Das war dann aber so lange, habe ich es nicht ausgehalten. Dann haben wir uns dann tatsächlich verpartnert. Also ne, haben das gemacht. Und kurz darauf wurde dann die Heirat möglich? Naja, haben wir uns dann auch noch verheiratet, haben wir es positiv genommen und jetzt bin ich halt verheiratet. Hätte ich, als ich 16, 17, 18 war, gar nicht zu denken gewagt.
Was Ihren Beruf angeht, Ihre Arbeit als Filmwissenschaftlerin, wäre die anders verlaufen, heteronormativ, wie man das so sagt?
Ja, möglicherweise, wenn ich früher Familie gehabt hätte und Kinder. Weil das habe ich mir, sage ich mal, als ich Ende 20 war, Anfang 30 war, habe ich das einfach gar nicht gewusst. Also ich habe irrsinnig viel gearbeitet in der Zeit. Also in meinen 30ern habe ich so richtig gearbeitet. Also wenig Urlaub, jeden Tag, Samstag, Sonntag immer. Aber nicht, weil ich dazu gezwungen wurde, sondern ich war wirklich auch so. Das hat mich so begeistert und fasziniert. Da habe ich sozusagen durchgezogen. Das wäre mit Familie und Kindern, selbst in einer extrem gleichberechtigten heterosexuellen Partnerschaft, gar nicht möglich gewesen. Also da hatte ich auch keine Rollen. Also ich hätte ein bisschen Rollenvorbilder. Das wäre vielleicht gegangen. Aber diese Lebensweise wäre nicht möglich gewesen. Das sehe ich aber erst jetzt, wo ich selber ein Kind habe. Meine Frau sagt manchmal dann, wenn die Henriette für Samstag weg ist, sagt sie dann irgendwie so, was haben wir eigentlich früher mit unserer Zeit gemacht? Dieser Zeitluxus, den ich hatte in meinen 30ern, den haben viele Kolleginnen nicht gehabt und die mussten dann hinterher ganz schön aufholen.
Spielt das Thema eine Rolle bei Ihnen im Studium? Gibt es vielleicht auch Studierende, die sagen, ich möchte gerne ein bisschen, ein paar Kurse noch mehr bei der Michaela Krützen?
Das weiß ich nicht, ob das vorbildhaft ist. Also wenn man Anfang 20 ist, das kann ich nicht genau sagen. Schön wäre es, wenn Sie sich daran ein Beispiel nehmen könnten. Ich habe als Beispiel mir eine Professorin ausgewählt, wo ich damals gesehen habe, man kann irgendwie diesen Beruf haben und man muss aber nicht von der Welt abgehoben sein, sondern man kann irgendwie auch schöne Dinge machen im Leben. Also wenn ich das den Leuten beibringen könnte, dass man irgendwie ein erfülltes, glückliches Leben haben kann und trotzdem hart arbeiten kann. Das wäre mir viel wert.
Ja, erfülltes Leben mit anderen, da wollte ich jetzt eigentlich auch noch mal hin, denn es wird ja sehr oft beklagt, dass es so auf der einen Seite natürlich diese Selbstermächtigung ganz, ganz wichtig, um eben auch das Recht zu erstreiten, das Leben, das man für sich eigentlich in sich fühlt, auch leben zu dürfen. Auf der anderen Seite kann natürlich wie vieles, kann auch das natürlich zu weit führen und gerade in einem Geschäft, wo man am Ende auch sozial funktionieren muss. Jetzt nicht als, Sie sagten ja, als Dozentin sind Sie relativ, ne? Brauchen Sie nicht das ganz, ganz große Team, aber wenn man Filme machen will, dann muss man natürlich in der Gruppe funktionieren und muss man sich vielleicht auch mal davon verabschieden, sich komplett einzukapseln und nur ich zu sagen.
Ja, das, also mit Dozentin nicht ganz großes Team ist vielleicht ein Fehleindruck. Also ich schreibe das Ganze natürlich schon alles selber und mit extremer Akribie, also schreibe ich meine Sachen und überarbeite die ständig und so. Aber da steckt schon ein großer Apparat hinter, um auf so einem Niveau arbeiten zu können. Die HFF hat den Luxus irgendwie eines großen Kinos, in dem ich halt eine Filmgeschichtsvorlesung machen kann. Aber das heißt auch, die Ausschnitte müssen eine Top-Qualität haben. Ich hasse das, wenn das nicht ganz präzise ist. Ich will, dass der Vorhang richtig aufgeht. Ich will, dass der Kasch richtig steht.
Der was?
Der Kasch, die Seiten, also wo man das schwarz abdeckt. Wenn das ein 4:3 Format ist, dass der Kasch zusammengefahren wird. Ne? Weil manchmal in Kinos macht mich das ja so rappelig, dass das die Tonqualität gut ist. Und ich probe das und das mache ich mit einem Team. Also da sitzen schon Leute dahinter. Oder ich mache das Ganze, gibt es auch online für die erkrankt sind. Das macht mich, da muss auch eine Qualität dahinter sein. Das heißt irgendwie, ne, dass das Bild von mir eingeblendet ist. Also das ist schon auch eine Teamleistung. Aber natürlich halte ich mein Gesicht hin und stehe dann da. Und wenn es nicht funktioniert, bin ich es auch. Aber das ist schon eine Abteilung, die das stemmt.
Aber Teambuilding ist wahrscheinlich sowieso nicht das, was Sie unterrichten müssten oder Teil Ihres Curriculums, das müssen ein paar andere. Oder, keine Ahnung, vielleicht muss man das am Set ja auch erst dann lernen, alleine. Ja,
also das ist ein ganz großer Faktor in der Hauptausbildung, die Studierenden machen, das überhaupt erstmal hinzukriegen, wie motivieren muss man eigentlich da niemanden, aber wie kriege ich das überhaupt hin? Also beispielsweise fiktionale Regie, als ich anfing, war das noch sehr, sage ich jetzt mal so, alpha-mäßig, also ich bin hier und so, wer holt mich denn mit dem Auto ab? Da habe ich jetzt wahrgenommen in den letzten Jahren, dass das eine ganz andere Atmosphäre und Zusammenhalt und Zusammenarbeit ist. Die machen ja bei uns 4 Filme im Verlauf des Studiums, aktuell im Diplom noch 4 Filme, demnächst im Bachelor 3 Filme. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das ist ja die Visitenkarte dann für alle. Man muss sich finden, man muss zusammenarbeiten. Und das lernen die in ihrem Hauptfach.
Geben Sie dann auch manchmal sowas vor, indem du sagst, pass auf, du wirst auch hinterher dir nicht alles selbst aussuchen können. Wenn du beim Tatort mal drin den Fuß drin hast, wirst du Drehbücher bekommen, die werden dir nicht schmecken. Du musst trotzdem das Beste rausmachen. Jetzt nimm dir nicht das, was dir passt, sondern gerade das andere.
Ja, das sagt man natürlich oder sagen die Kollegen und Kolleginnen natürlich. Aber wie das so ist bei der, sag ich mal, Erziehung oder Vorbildschaffung, im Endeffekt hoffen dann doch sehr, sehr viele Autorenfilmer oder Autorenfilmerinnen zu werden. Nicht alle. Einige haben dann eine sehr realistische Einschätzung und suchen sich Hilfe. Aber das wabert schon noch sehr stark durch die Gänge und die Kollegen machen da und Kolleginnen machen da einen super Job, dass sie das versuchen, auf realistischere Bahnen zu bringen.
Dann würde das denn dann gelten, jetzt als Frage nochmal, was Sie eben über Ihren eigenen Job gesagt haben, dass es ganz gut ist, so in der Mitte zu stehen zwischen Distanz und einer Vereinnahmung des Sujets, dass das auch fürs Filmemachen nicht ganz schlecht ist, wenn man da nicht...
Na, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ohne Filmemacherin zu sein, das ist ja jetzt wirklich eine Beobachtung, die ich da habe. Ich schaue mir halt so meine Kollegen und Kolleginnen so an. Ich habe ja als Einzige neben meinem Technikkollegen oder der künftigen Kollegin möglicherweise, das wird gerade neu berufen, wir haben ja einen anderen Beruf als die. Und dann schaut man sie sich natürlich an, das sind wirklich alles und das ist nicht übertrieben, ganz, ganz tolle Leute, aber die ticken ganz anders als ich. Und ich glaube, wenn ich das so wahrnehme, dass sie schon in ihren Projekten derartig versinken und mit denen eins werden, wie ich das nur kenne vom Schreiben. Also wenn man so da sitzt, ich versuche das mal plastisch zu schildern, also ich versuche immer so, wenn ich meine Bücher schreibe, 8.30 Uhr ist mein, fange ich an und wenn der Tag gut läuft, ich habe das ganz selten, dass es gelingt, gehe ich dann in so einen Tunnel rein und bin, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, so eins mit dem, was ich schreibe, bis ungefähr 2:30. Dann kriege ich Hunger. So, und dieses völlig da drin sein, auch wenn die dann auftauchen aus ihren Projekten, weil alle arbeiten ja noch in der Praxis, dann tauchen die nach 3 Monaten wieder auf. Und es ist, als würden sie von unter Wasser nach oben kommen. Da glaube ich, funktioniert das mit dem mittleren Interesse nicht, sondern im Arbeitsprozess selber. muss das das Wichtigste und das Tollste und das Großartigste sein, sonst steht man das, glaube ich, nicht durch. Ist meine Beobachtung.
Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh. Ich will mal wieder am Rhein stehen, einfach hineinsehen, zuschauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh. Vielleicht liegt es am Licht und wie es sich gerade bricht, oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy, vielleicht ruf ich an, damit du sagst, irgendwann, irgendwann, irgendwann fangen wir hier zum letzten Mal von vorn.
Annenmay Kantereit, Tommy, gewünscht von Michaela und mitgebracht von Michaela Krützen. Frau Krützen, ich wohne selbst seit über 30 Jahren in Köln, aber ich habe das noch nie so richtig verstehen können, ne? Dass es hier so viele Leute gibt in dieser Stadt, und ich glaube wirklich nur in dieser Stadt. Zumindest was so Deutschland angeht, also in Stuttgart, Hamburg. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die fahren, die sind gerade meinen Hürden, also gerade so aus dem Schlagschatten eben des Doms raus und sagen, ach, ich will eigentlich wieder zurückgehen. Sie sind sie in der Woche, denke ich mal, ne? Von Montags bis Donnerstags, Freitags sind sie in München, sonst sind sie in der Südstadt. Ist das wirklich so schlimm, weg zu sein?
Ja, schlimm weg zu sein, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber das ist schon meine Herzensstadt hier, und ich bin in München zum Arbeiten. Das sind fantastische Arbeitsbedingungen, die man hier nicht haben würde, muss man ganz ehrlich sagen. Die Hochschule hat nicht nur ein super Gebäude, die ist auch gut ausgestattet, da ist das Kollegium stimmt. Da kann ich überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen, ganz im Gegenteil, das ist the place to be. Die HFF ist wirklich fantastisch. So, das habe ich hier halt nicht. So, und das hätte ich hier auch nicht. Das heißt, ich verbinde das Beste aus beiden Welten. Mein Privatleben findet halt hier statt. Das ist meine Herzensstadt. Und meine Arbeit findet in München statt. Aber dass ich Rheinländerin bin, hört man ja auch, wenn ich rede. Und bin da auch Rheinländerin. Das heißt, in dieser pragmatischen, schnellen Art, was zu lösen, rucki zucki machen wir das, hoffentlich auch humorvoll, erkennt man mich sofort.
Und Sie sind Expertin für Popkultur, und deswegen frage ich jetzt einfach mal wirklich gezielt bei diesem Song. Es gibt natürlich in der Kölner Landschaft hier hunderte solcher Songs, also die nicht genauso klingen, aber so diese Sehnsucht nach Köln eigentlich vermarkten. Ist das überhaupt Pop? Denn Pop ist weitläufig, geht nach außen, das zielt nach innen und ist heimläufig gewissermaßen.
Ist lokal, aber Sie haben, glaube ich, gerade die Formulierung vermarkten oder so.
Ja,
ne?
Oder das ist ja, ja, das, ne?
Dann merkt man schon, dass uns hier Welten jetzt trennen.
Ich komme aus dem Sauerland.
Ne? Gut, ich komme aus Aachen. Ich bin hier auch nicht geboren, aber das ist ja das Tolle an Köln. Das spielt ja keine Rolle hier. So, sondern wenn Sie sagen vermarkten, okay, dann haben Sie schon eine Distanz dazu und machen das Herz da nicht auf. Niemand zwingt Sie dazu. Ja. Niemand zwingt Sie dazu. Man kann ja hier auch ganz anders leben. Ja. Ne? Das ist ja das Schöne an der Stadt. Aber es gibt eben diese tiefe Heimatverbundenheit hier, bei allem Wissen darum, wie schlecht hier vieles auch läuft. Und das muss man nicht haben. Meine Frau beispielsweise findet das genauso wie Sie, die würde nicht vermarkten sagen, aber die hat jetzt mit Tommy nun gar nichts zu tun. Das heißt, meine Tochter und ich ziehen 5 Tage in den Karneval mit 3 verschiedenen Kostümen, und wir bereiten uns darauf vor und haben tolle Zeit. Wir gehen auch sogar sonntags mit dem großen Zug mit der Grundschule mit. Ich mache das ganze Programm und sie eben nicht, weil das ist die Emotion, die ich dazu habe, und sie hat die nicht. Und das geht beides sogar in einer Wohnung. Daher geht es auch in einer Stadt. Und wir zwei werden uns jetzt nicht darüber streiten, ne, wie wichtig der Dom für uns ist, sondern wir werden einfach friedlich nebeneinander sein, und sie fahren halt Karneval vielleicht nach Holland an die See, und ich bin halt unterwegs mit meiner Tochter.
Warum tut sich Deutschland so schwer mit Pop? Das muss man ja wirklich sagen. In der Kunstmusik ist Deutschland der Riese eigentlich überhaupt, solange das eine Rolle gespielt hat. Aber das waren immer ein paar Jahrhunderte. Und in der Popmusik nicht mal ein Local Player. Nichts dringt nach außen. Also gut, Nena.
Ja, gut, da haben wir eigentlich auch nur einen Song, wenn man ganz ehrlich ist.
Aber sowas ist ja in Glasgow, wird sowas an jeder Straßenecke gesungen, jeden Tag.
Ja, jeden Tag. Also, sag ich mal, bei Amerika würde man ja sagen, weil das so ein Riesenland ist und so weiter und so fort. Nee. Aber Großbritannien, das ist ja nun wenn man die Olympia-Eröffnung beispielsweise London gesehen hat und dann nochmal sich einem so klar gemacht hat, die hätten das noch 10 Stunden lang so weitermachen können, einfach. Ne? Ja. Da darf irgendwie so, da kommt so ein halber Song von die Rhythmics oder so. Das ist nicht unsere Kultur, unsere Unterhaltungskultur. Ich würde das sogar noch weiter stecken als sie, weil es ist ja nicht nur die Popmusik. Es geht ja auch, sage ich mal, unterhaltsame Serien. Ja klar haben wir ein paar, ne, die international vermarktbar sind. Und meine Studierenden würden jetzt wirklich mit Schuhen nach mir werfen, wenn ich das nicht sagen würde. Ja klar haben wir auch ein paar Spielfilme anzubieten, die auf dem internationalen Markt bestehen können. Aber das ist, die Unterhaltungskultur ist in Deutschland nicht die dominante Kultur. Gut, so ist es. Wir haben andere Qualitäten womöglich und wir können uns ja auch weiter anstrengen, da mitzuhalten, zumindest unsere eigenen Leute zu unterhalten.
Aber es hat mal eine Zeit gegeben und da würde ich gerne nochmal hingehen, eine kurze Zeit, wo man vielleicht nicht als erstes, aber als zweites an Deutschland gedacht hätte, wenn es um Kino geht, nämlich die 20er Jahre, die 10er.
Vielleicht als drittes, weil Frankreich sozusagen auch noch spielt, ne? Aber so dieses, das, wie ist das eigentlich passiert,
dass ja, wir... Ja, weil das heißt ja immer, ja, wenn die Nazis nicht gekommen wären, wären wir heute Global Player noch im Film wie früher.
Daher würde ich auch Bedenken anmelden. Also klar, da gibt es ein paar Produktionen, wobei wir auch nochmal kritisch sehen müssen, ne, wie weit sind die denn wirklich gegangen? Also Metropolis hat auch keiner in den USA gesehen, was wir heute alle gucken. So, also es gibt die Zeit, wo das deutsche Kino zumindest versucht hat mitzuhalten, so ein Produzent wie Erich Pommer hat das auf jeden Fall versucht. Der war ja, ne, ganz entschlossen da drin, mitzuhalten. So, jetzt gibt es aber mehrere Probleme im Kinobereich und auch im Musikbereich. Im Kinobereich kommt das in den 20er Jahren, das Sprachproblem. Denn der Tonfilm 1927 kommt, dieser große Bruch, 30 hat er sich wirklich durchgesetzt. Und nun sind sie irgendwie ein Erich Pommer und wollen hier großes Kino für internationale Leinwände machen. Und sie haben sogar Lilian Harvey. Ne, und sie haben Willi Fritsch und das soll doch jetzt alles funktionieren und sie machen Der Kongress tanzt mit richtiger Ausstattung und Gedöns. So, aber das Ganze ist auf Deutsch. Also hat der Pommer sich gedacht, prima, dann drehe ich eine englische Version, eine französische Version und eine deutsche Version. Können Sie sich das vorstellen, was das heißt? Der muss 3 Filme drehen in der Zeit. Der hat gedacht, das wird schon irgendwie gehen, das hat aber nicht funktioniert, niemand hat synchronisiert und das war schon eine wirkliche ökonomische Krise, die der Nazi-Herrschaft praktisch vorausging. Dass dann während der Nazi-Herrschaft die großen Talente vertrieben wurden, getötet wurden, das ist völlig unwidersprochen. Aber so im Sinne von, ja, wir wären heute großartig, das ist vielleicht doch ein bisschen zu simpel.
Interessant finde ich ja dann so Biografien. Es gibt natürlich die, die weggegangen sind, schon oft vor den Nazis weggegangen sind und drüben geblieben sind, weil es einfach besser war, weil man mehr machen konnte. Und es gibt ein paar, wie den Fritz Lang zum Beispiel, der ist so mit einem Fuß wieder zurückgekommen. Ne? Und der hat ja auch in den USA noch ein paar gute Filme gemacht. Und alles, was der in Deutschland gemacht hat nach dem Krieg, ist schrecklich.
Da hatte sich die Zeit geändert. Da waren dann irgendwie andere Marktmechanismen. Also ich meine, der Heimatfilm, ich mache eine große Heimatfilmvorlesung, aber ganz ehrlich gesagt, einen ganzen Heimatfilm weiß ich einfach, das schaffen die nicht zu gucken. Das ist dann die falsche Zeit für so einen Mann wie Fritz Lang. Aber da ist die Zeit dann auch abgelaufen für ihn gewesen. Und die großen Talente der 50er Jahre, da können Sie mal suchen. Also ja, das ist schon schwierig.
Aber wo ist der hin? Es ist ja nicht nur die Größe des deutschen Films dahin. Es ist auch die Leichtigkeit. Es gibt ja, ne, man teutonische Schwere, aber stimmt ja gar nicht. Es gibt Billy Wilder, gut, der kommt aus Österreich. Den zähle ich jetzt einfach nochmal frech dazu. Aber Ernst Lubitsch oder so mit dem Lubitsch-Touch und so. Also unglaublich leichte Komödien hat er gemacht. Ganz, ganz elegantes Zeugs. Und das würde man heute gar nicht mehr den Deutschen irgendwie zutrauen. Und was kommt nach dem Krieg? Maximum Peter Alexander. Ich habe beim Daniel Kehlmann, der ja nicht nur gute Bücher schreibt, sondern auch viel vom Film versteht, der hat da ein paar Aufsätze drüber geschrieben, gerade über dieses unfassbare Phänomen des deutschen Nachkriegsfilms. Und der sagte irgendwie, also wenn man eine Migräne haben möchte, dann muss man sich halt Peter Alexander angucken. Erst nach dem Krieg, das ist ein Zitat, starrt einem aus dem deutschen Film die Fratze des Wahnsinns an. Das ist ein starkes Wort natürlich zu dem, was da passiert. Und für viele, die es nicht miterlebt haben, eben haben sie es ja schon angedeutet, eigentlich auch bei den Studierenden heute wahrscheinlich fassungslose Staunen einfach nur auslöst.
Ja, also dann zeigt man erstmal Trümmerfilm, aber da muss man sagen, okay, ne, die Mörder sind unter uns, den können wir jetzt rauf und runter gucken, aber der hat auch eine höchst problematische Botschaft, die ich dann in den Vordergrund stellen muss, weil die weibliche Hauptfigur ist im KZ gewesen, aber die Leidensfigur ist der Mann, der aus dem Krieg zurückkommt. Okay, Ja, dann zeigt man aber nach Trümmerfilm den italienischen Neorealismus, alle Herzen gehen auf, weil Fahrraddiebe kann man heute noch gucken. Und dann sieht man schon, okay, ich kann jetzt hier irgendwie deutschen Film, ich muss das auch zeigen oder ich zeige das auch. Das muss ich anders unterrichten. Und wenn wir es Heimatfilm, man muss ja dann überlegen, wie unterrichte ich das eigentlich? Da muss ich dann eigentlich zentral über den Heimatbegriff reden und dass man die 50er Jahre versteht. Und dann gehe ich auf Fernsehserien ein. Also so Familienbild in Fernsehserien in den frühen 60er Jahren, was ja genauso ist. Das ist schwierig. Ob ich da von der Fratze sprechen müsste, weiß ich nicht. Aber sie haben sehr viele unfreiwillige Lacher im Saal. Und das ist dann schon fast manchmal eine Herausforderung, da überhaupt wieder Ernsthaftigkeit in den Saal reinzubekommen. Das ändert sich dann erst mit dem neuen deutschen Film wieder. Also wenn dann Alexander Kluge kommt mit Abschied von gestern, das ist dann der große Wumms im Saal, wo dann plötzlich so, wow, das geht also auch, passiert. Und das ist aber dann schon 60er Jahre.
Aber nochmal zum Kielmann, den muss ich dann fast noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, das ging da nicht darum, dass er sagt, das ist einfach nur wahnsinnig schlecht, die Fratze des Wahnsinns, sondern ich glaube, die Idee bei dem ist, und da ist noch so eine Wolte drin, dass er sagt, eigentlich den Schrecken dessen, was vorher passiert ist, den kann man da quasi in der Negativform, in der Vermeidung von allem, was ein Konflikt sein könnte, den kann man da erst wirklich nachvollziehen.
Da hat er auch unbedingt recht. Der ist ja nun wirklich auch als Romanautor jetzt durch sein Papstbuch nochmal da in Aktion
also
getreten.
Also Papst mit B nochmal ganz
Papst,
kurz.
Georg Wilhelm, ne? Also er ist ja nun wirklich ein Filmkenner, auch wenn wir das vielleicht anders beurteilen, was den Papst im Detail angeht, würde ich ihm da alle Referenzzeugen und sogar sagen, wenn er dann Fernsehen aus den 60er Jahren anschaut, wird ihm das auch entgegenblicken. Ja. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation beispielsweise über den Hans-Joachim Kuhlenkampf, der ja sozusagen der Thomas Gottschalk der 60er Jahre war. Und dann geht es darum, dass der, was dessen Kriegserlebnisse angeht, ne? Also, ne? Und das, wie das alles unter den Teppich gekehrt werden musste, unter einem neuen Europa, hallo Janine und willkommen hier. Das ist, also, auch wenn ich gerade das Wort Fratze von ihm aus dem Zusammenhang gerissen habe, hat er da schon recht. Diese Verarbeitungsmechanismen der 50er und frühen 60er Jahre, die dann ja weiterreichen, das ist schon eine Herausforderung.
Wie sieht es denn heute aus mit dem deutschen Film? Es ist zu 45 und der Zeit davor haben wir ein bisschen Abstand gewonnen, ohne es vergessen zu wollen. Aber man könnte natürlich sagen, es sind ja 2-3 Generationen dazwischen. Wir haben große Ressourcen hier, wir haben Leute, wir hatten ja mit dem Kehlmann, also es gibt schon Leute, die können hier Geschichten erzählen. Dann müsste man das andere, und dann gibt's eine tolle Hochschule in München, dann müsste es eigentlich klappen. Und irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, so als jemand, der eigentlich nichts von der Sache versteht, es klappt auch ein bisschen besser als früher, ne?
Ob es besser klappt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Aber bei den
das
Oscars,
ist so der große,
da gab es 50, ja. 50 Jahre, glaube ich, keinen deutschen Besuch. Und auf einmal
passiert da was. Ja. Ne? Oder wenn man jetzt, ich hab gestern erst in die Sonne schauen geschaut, der ist nicht von unserer Hochschule, aber man soll ja nicht nur die eigenen Filme loben. Da bin ich jetzt schon aus dem Kino rausgekommen und habe gedacht, da habe ich was erlebt, was ich sonst nicht erlebt habe, wo sich mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt wird, aber auf eine völlig, also andere Art und Weise, das taucht da auf. Also wir machen nicht die Augen zu, sondern da kommen harte Sachen zur Sprache über 100 Jahre, die in so einem Gutshof passieren. Ja, da gibt es herausragende Produktionen, aber ich muss dann ehrlich gesagt sagen, es ist ja nicht ein Riesenfeld. Ich kann jetzt nicht 30 Titel nennen, aber 1, 2, 3 kann man doch immer nennen. Dabei habe ich einen genannt, nämlich In die Sonne schauen, den kann man im Kino gucken und September 5 streamen oder auf DVD.
Ja, also ein bisschen auf meinen Zug sind sie jetzt aber nicht aufgesprungen, dass ich versuchen wollte, irgendwie so ein bisschen Stimmung zu machen für den deutschen Film und dass da vielleicht doch so ein bisschen auch in Internationalität sich gerade wieder was tut, dass man sagt, es gibt ja schon auch ein paar Serien, die sich im
das ne, ist richtig,
so
aber
Dark
das ist,
oder
ja.
so, ne, wo man sagt, das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ne?
Dark, die sind von unserer Hochschule, super.
Ja, echt?
Also, ja.
Ah, okay.
Also, das ist, glaube ich, eine berufliche Deformation. Also, ich bin ja noch doch sehr Wissenschaftlerin und Historikerin dann auch. Und das heißt, so Sachen, die aktuell sind, da tue ich mich dann schwer damit, wirklich schon so zu sagen, ja, so, warum haben die jetzt Erfolg oder ist das eigentlich erfolgreich? Da sind die Kritiker und Kritikerinnen zupackender und besser drin als ich. Ich kann eigentlich immer gut was da sagen, wenn es so 10 Jahre vorbei ist. Dann kriege ich das hin. Über die Gegenwart zu reden, da habe ich immer den Eindruck, das formiert sich ja gerade erst noch. Und dann bin ich da nicht so bereit, auf ihren gerade hoffnungsfrohen Zug aufzuspringen. Ich hoffe, dass sie recht haben.
Okay, also mit der Gegenwart tun sie sich in diesem Punkt schwer. Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Sie haben uns einen Zukunftssong mitgebracht. Der steht jetzt am Ende unseres leider zu Ende gehenden Gesprächs. Peter Fox Haus am See, der haut da ab, glaube aus Berlin, klar, da sind sie ja alle in Berlin, außer sie, in Berlin, und der will da raus irgendwie und träumt vom Haus am See und vom Leben fernab von allem. Ist das auch ein Traum, den Sie träumen, für irgendwann sich mal vielleicht mal vorbehalten, ihn träumen zu wollen?
Nee, ich glaube, ich verstehe den Song auch anders. Also das ist ja eine Altersfantasie, die er da entwickelt. Ne? Also wie man dann so eigentlich lebt. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. So, das Haus am See, so eine Ruhe zu finden, so eine Entspanntheit zu finden. Es geht ja da interessanterweise irgendwie gar nicht ums Arbeiten und all diese Dinge, sondern wie man so seinen Tag dann verbringen kann und in so einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das finde ich schon eine Perspektive. Ich glaube nicht, dass ich im Haus am See sitzen werde, sondern ich gehe davon aus, in der Kölner Südstadt zu bleiben. Aber das Haus am See-Feeling, das glaube ich, kriege ich hin.
Und das ist dann so ein bisschen die Zeitverschwendung. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil wir so vieles andere hatten. Haben Sie 7 Jahre ein großes Buch drüber geschrieben, über die Zeitverschwendung. So ein ganz bisschen haben Sie uns gerade auch mitgeteilt, dass so eine ganz kleine potenzielle Zeitverschwenderin auch in Ihnen schlummert oder gerne schlummern würde.
Oder dass man sich dabei unglaublich gut fühlen kann, einfach mal nichts zu tun.
Michaela Krützen, jetzt haben wir was getan, uns 1,5 Stunden unterhalten. Ich war sehr glücklich, dass Sie hier im Studio waren.
Aber gerne doch.
Nächste Woche übrigens, da begrüßt meine Kollegin Maya Elmreich dann hier in den Zwischentönen den Architekten Wanbo Lemenzel. Auch dabei viel Vergnügen wünscht Ihnen Raul Mörchen.
Der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.